Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frage sucht Antwort. Ja, richtig gehört, es gibt wieder eine. Und zwar gab es einige Fragen, nachdem wir angekündigt haben, wir haben keine Fragen mehr. Dann fielen plötzlich viele E-Mails ein mit neuen Fragen. Das freut uns. Es sind auch viele tatsächlich neue Fragen dabei. Und wir kümmern uns heute darum. Und wir heißt Christina und
Lutz.
Genau. Den Anfang macht heute Markus.
Genau. Markus hat Schwierigkeiten mit einem großporigen Weizenbrot. Er schreibt, er versucht schon sehr lange, ein großporiges Weizenbrot zu backen nach diversen Rezepten und hat ein Foto geschickt, wie es aussieht. Er beschreibt es auch. Er beschreibt, in der Mitte war die Krume sehr dicht und am Rand des Brotes wesentlich offenporiger. Jetzt hätte er gerne Tipps, wie er das hinbekommt, dass die Porung gleichmäßig groß verteilt ist.
Ja, ist ein leidiges Thema, das immer mal wieder aufbloppt, nicht nur hier in dieser Frage-Antwort-Geschichte. Und ich glaube, alle, die schon mal ein weißes Sauerteigbrot gebacken haben, haben das auch schon geschafft, was Markus da geschafft hat. Und es ist kein Beinbruch, das ist ganz normal, dass das passiert, aber es ist natürlich nicht das Optimum. Und das Einzige, was man ändern muss, in Anführungsstrichen das Einzige, ist die Teigreife anzupassen. Zum einen in der Stockgare, aber jetzt in dem Fall speziell vor allem in der Stückgare. Das ganze Ding hätte ich es jetzt fast genannt, also der ganze Teigling hat in der Stückgare noch nicht die passende Reife gehabt und wenn er dann abgebacken wird vor seiner Zeit, dann presst sich sozusagen das bisschen Gas, was schon im Teig ist, nach außen, dehnt sich aus, sammelt sich in Krustennähe, in Oberflächennähe, weil es ja warm wird und nach oben strebt, ist leichter als der Rest des Gases, das noch im Teig steckt. Was auch passiert sein kann, das deutet sich hier so ein bisschen an in dem Foto, dass der Einschnitt oder der Schluss, wenn er oben gewesen ist, verklebt ist. Und dann gibt es natürlich auch so ein Bild, dass ein Teil der Krume sehr dicht ist, sehr kompakt ist und unter der Kruste sich dann meistens die paar Bläschen sammeln, die sich gerade noch so ausdehnen konnten, bevor die Oberfläche fest geworden ist durch die Hitze. Also es könnte jetzt zwei Ursachen haben. Das eine ist die Teigreife in der Stückgare. Das zweite ist also das fehlende Ventil im Teigling. Und jetzt aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, so beim Anblick dieser 6 Scheiben, die wir hier sehen auf dem Foto, ist es glaube ich eher der Fall 2. Also das nicht geöffnete Ventil. Und dann bleibt das Ganze einfach relativ kompakt.
Ja, wahrscheinlich spielt beides ein bisschen zusammen. Aber das fehlende Ventil sieht man ziemlich deutlich.
Ja, also einfach oben glatt an der Oberfläche. Auch das kann funktionieren, dann muss aber das Mehl die entsprechende Kleberqualität haben oder der Teig entsprechend weich sein, dass sich die Oberfläche einfach sehr lange auch bei großer Hitze noch ausdehnt, bevor sie fest wird. Ist hier nicht der Fall gewesen, so wie es aussieht, sondern es ist relativ schnell zugegangen, dann entsteht ein ziemlich hoher Innendruck in diesem Teigling. Und entsprechend schlecht kann sich das Gas, was ja schon im Teig enthalten war, und auch der Wasserdampf, der entsteht bei der Wärme, ausdehnen. Also nächstes Mal einschneiden oder den Schluss offener halten, also mit Roggenmehl arbeiten oder mehr Roggenmehl einarbeiten in den Schluss beim Formen. Oder wenn das die Ursache war, die Stückgare länger halten, dass der Teigling also reifer in den Ofen geht.
Die nächste Frage kommt von Lukas, beziehungsweise es sind 2 Fragen, die Lukas hat. Fangen wir mit der ersten an. Er fragt, kann man einfach einen Teig mit wenigen Hefekrümeln starten und ihn dann konstant weiterzüchten? Wenn ja, warum sollte man sich trotzdem die Mühe machen, sein Anstellgut traditionell zu starten?
Ja, es sind einfach 2 verschiedene Dinge. Wenn ich einen Teig mit Hefe starte, dann habe ich eine Reinzuchthefe als Starterkultur. Wenn ich meinen Sauerteig mit Mehl und Wasser starte, dann habe ich keine Reinzuchtkultur und habe auch nicht nur Hefen, sondern auch Milchsäurebakterien, die ich da versuche aufzupäppeln. Es ist also was grundsätzlich Verschiedenes. Also ich habe ein ganz anderes Ausgangsmaterial, was die Mikrobiologie angeht und entsprechend kommt auch was ganz anderes bei raus. In der Hefe, in dem Hefewürfel, den Lukas hier für den ersten Fall nutzen möchte, da sind dominant Hefen drin, da sind ungefähr pro Gramm Hefe, muss ich kurz überlegen, 10 hoch 7 bis 10 hoch 9 vermehrungsfähige Hefezellen drin, also 10 Millionen bis 1 Milliarde Hefezellen pro Gramm Hefe. Und in Mehl, das ja unsere Ausgangsbasis für einen Sauerteig ist, wenn man ihn das erste Mal ansetzt, haben wir ungefähr 1000 vermehrungsfähige Zellen, Hefe und Milchsäurebakterien zusammengerechnet. Ist also eine ganz andere Größenordnung, die da eine Rolle spielt. Deshalb dauert das mit dem ersten Sauerteig auch so lange, 4-5 Tage, bis dann eine ausreichende Menge, so ungefähr 1 Million bis 10 Millionen Mikroorganismen vorhanden sind, sich vermehrt haben. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich in meinem Sauerteigansatz viel, viel mehr Milchsäurebakterien als in meinem Ansatz, den ich mit der Hefe gestartet habe. Obwohl in dem Hefewürfel auch in sehr, sehr geringem Maße auch Milchsäurebakterien enthalten sind. Wenn ich jetzt also mit Hefe einen Vorteig ansetze und den dann immer weiterführe wie einen Sauerteig, dann werden sich natürlich auch die Milchsäurebakterien, die paar Milchsäurebakterien aus der Hefe mit vermehren und irgendwann natürlich auch ein bisschen dominanter werden. Also auch dieser Hefevorteig, wenn man ihn so weiterführt wie einen Sauerteig, wird irgendwann einen etwas niedrigeren pH-Wert bekommen, also saurer werden. Aber er hat eine ganz andere Mikrobiologie als so ein Spontansauerteig und hätte auch eine ganz andere Mikrobiologie, als wenn man einen Reinzuchtsauerteig als Starterkultur nehmen würde. Also es sind zwei verschiedene Dinge. Natürlich kann man damit auch backen, aber es kommen zwei ganz verschiedene Arten von Brot raus, was den Geschmack angeht und die Mikrobiologie.
Dann kommt die zweite Frage von Lukas. Da schreibt er, im Podcast wurde schon mehrfach erwähnt, dass man seinem trägen Anstellgut auch mit Bio-Apfelsaft auf die Sprünge helfen kann. Jetzt möchte er wissen, ob man denselben Effekt auch mit allen anderen Zuckern, also im Notfall zum Beispiel auch mit weißem Industriezucker, erreichen kann.
Grundsätzlich ja. Also Zucker ist immer ein kleiner Hilfsstoff für die Mikroorganismen. Es kommt ein bisschen auf die Dosis an. Also es darf nicht zu viel sein, dann ist es nämlich eher ein Hemmstoff. Aber der eigentliche Trick liegt eigentlich darin, zumindest wenn der Sauerteig das Anstellgut nicht wirklich loslegen will, dass man noch ein paar Mikroorganismen reingibt. Also das, was, zumindest wenn es ein frisch gepresster Saft ist, also das, was wir immer eigentlich erzählen, wenn er nicht so richtig in Gang kommt, vor allem in der ersten Phase, das, was wir gerade bei der ersten Frage hatten von Lukas, wenn man das Mehl und Wasser mischt und da tut sich nicht so richtig was, wenn man dann einen ungewaschenen Bio-Apfel reibt, fein reibt, dann auspresst, den Saft mit zugibt, dann hat man einfach viel, viel mehr Mikroorganismen im Spiel, als das vielleicht das Mehl geliefert hat und entsprechend schneller läuft das Ganze. Natürlich kommt dann auch der Zucker ins Spiel. Wenn es jetzt ein etabliertes Anstellgut ist, das so ein bisschen hockt, dann kann man natürlich auch einfach normalen Apfelsaft nehmen, der ist in aller Regel pasteurisiert, dass da nichts mehr passiert in der Packung oder in der Flasche. Und dann geht es natürlich um den Zucker. Dann haben wir natürlich neben dem Zucker auch noch ein paar andere Nährstoffe dabei, die den Mikroorganismen auch helfen, also ein paar Mineralstoffe beispielsweise. Aber im Wesentlichen geht es um den Zucker. Und entsprechend kann man auch anderen Zucker nehmen. Dann fehlen natürlich die Mineralstoffe. Also was hier sogar besser hilft als der Apfelsaft, muss man aber da haben, ist, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Flüssigmalz, also dieses braune, klebrige Zeugs, das kann man sich kaufen. Das enthält alle Nährstoffe, die die Hefe sehr gern hat und die Milchsäurebakterien sicherlich auch. Also wenn man da ein kleines bisschen, müsste man ausprobieren, das haben wir tatsächlich auch noch nie ausprobiert, was da die richtige Dosis ist bei einem Sauerteig, um den richtig gut auf Trab zu bringen. Aber das kann man ein bisschen ausprobieren. Also nicht zu viel. Ich würde jetzt mal mutmaßen, irgendwie so um 1-2% der Mehlmenge, die man da in den Sauerteig gibt, kann man als Zucker oder als Malz mal zugeben und schauen, was passiert. Und beim Apfelsaft ist es ja auch nicht so, dass man den ganzen Wasseranteil mit Apfelsaft ersetzt, sondern dann nimmt man vielleicht ein Drittel, ein Viertel, maximal die Hälfte des Wassers als Apfelsaft. Ja, also da gibt es noch ein bisschen Experimentierbedarf, aber das kann jeder zu Hause auch probieren. Man kann ja auch beispielsweise mal 2-3 Gläser gleich parallel auffrischen, also einfach in jedes Glas das Gleiche tun, außer dass dann in dem einen Glas noch ein bisschen Zucker ist, in dem nächsten ein bisschen Malz und im übernächsten ein bisschen Apfelsaft und im vierten Glas dann die ganz normale Auffrischung und dann hat man gleich einen schönen Vergleich, wie sich alles auswirkt.
Jetzt hat Grit eine Frage und zwar schreibt Grit, sie hat ihr eigenes Rezept entwickelt und arbeitet da immer mit 12-Stunden Zeitfenstern, weil das mit ihrer Berufstätigkeit gut passt. Also sie stellt den Sauerteig her, lässt den 12 Stunden reifen bei Raumtemperatur, dann stellt sie den Hauptteig her, lässt ihn eine Stunde anspringen, bei Raumtemperatur und stellt ihn dann in den Kühlschrank, formt die Teiglinge, tut sie wieder 12 Stunden in den Kühlschrank. Und das funktioniert ganz gut. Ihr Thema ist jetzt die Frage, gibt es Rezepte mit eben dieser Stockstückgare jeweils 12 Stunden bei kalter Teigführung? Beziehungsweise, wenn es die nicht gibt, was muss sie da beachten bei der Anpassung der Sauerteigmenge? Sie hat bisher dazu nichts gefunden. Sie schreibt dann noch die Eckdaten zu ihrem Rezept. Da verwendet sie eben Roggensauerteig, also 170 Gramm Roggenvollkornmehl, 170 Gramm Wasser und 17 Gramm Anstellgut dazu. Dann gibt sie im Hauptteig noch knapp 270 Gramm Weizenmehl 55 und 400 Gramm Weizenmehl 1050 dazu, 17 Gramm Salz und 263 Gramm Wasser.
93,
genau. Zusätzlich macht sie ein Brühstück aus Altbrot mit 90 Gramm Altbrot und 200 Gramm Wasser und dann macht sie noch ein Kochstück aus Weizenmehl, 25 Gramm Weizenmehl und 125 Gramm Wasser.
Ja, Krit ist auf eine Teigausbeute von 170 gekommen, also Anteil Wasser zu Mehl, 70 Gramm Wasser auf 100 Gramm Mehl. Ich habe das mal nachgerechnet, ich komme auf eine Teigausbeute von 191,3. Das kann Krit zu Hause nochmal als kleine Hausaufgabe nachrechnen, wer da jetzt richtig gerechnet hat. Spielt aber jetzt für den Fall gar keine große Rolle. Was mich gewundert hat, ist, dass das überhaupt funktioniert. Das wäre eine Rückfrage an Krit. Hat es denn funktioniert mit dieser Rezeptur bei 2x12 Stunden im Kühlschrank, also Stockgare im Kühlschrank und auch die Stückgare im Kühlschrank? Denn normalerweise funktioniert das nicht bei Sauerteigbackwaren in dieser Art und Weise, dass alles in die Kühlung geht. Zumindest nicht, wenn man eine 10%ige Versäuerung ansetzt. Dann sollte sich in den 12 Stunden im Kühlschrank in der ersten Teigruhe nicht viel getan haben und dadurch dann in der zweiten auch nicht wirklich viel. Aber da wäre es spannend, nochmal von Krit zu hören oder zu lesen, vielleicht auch zu sehen anhand von Bildern, wie das Brot dann am Ende aussah oder die einzelnen Stufen, wenn sie fotografiert hat. Aber das ist auch gleich der Hinweis auf die generelle Frage, die sie uns gestellt hat. Also wenn man beide Garen, also die Stock- und die Stückgare, gerne im Kühlschrank über 12 Stunden führen möchte, dann muss man jedes Rezept, was man sich ausgeguckt hat, daran anpassen. Und bei Sauerteigbackwaren ist dann eben der Haken, dass sich bei Sauerteig im Kühlschrank nicht mehr so viel tut. Ich müsste also den Teig für die Stockgare sicherlich länger bei dieser geringen Versäuerung anspringen lassen als 1 Stunde bei Raumtemperatur, so wie das Krit jetzt hier angedeutet hat. Und wenn der so auf halber Strecke ist, also wenn der die Hälfte des Volumens erreicht hat, die er vor dem Formen erreichen soll, dann würde ich sagen, dann ab in den Kühlschrank, dann kann er da die ersten paar Stunden noch weiter aufgehen, bis er richtig durchgekühlt ist und dann passiert nicht mehr so viel. Dann wird er geformt und je nachdem, was es dann ist, ne, bei einem Roggenbrot hätte ich auch gesagt, lass das mal lieber nach draußen stehen, bis es auch so um die Hälfte gewachsen ist. Dann ab in den Kühlschrank für 12 Stunden und bei einem Weizen-Sauerteigbrot, das in der Stockgare schon richtig groß geworden ist, also richtig viel Gas entwickelt hat, sein Volumen verdoppelt hat, das wird ja auch nur noch schonend geformt, da ist noch sehr viel Gas im Spiel, während es in den Gärkorb wandert, da kann man auch sagen, jetzt direkt sofort in den Kühlschrank. Bei Hefebackwaren ist es ein bisschen einfacher, weil die Hefe einfach bei kalten Temperaturen immer noch relativ gut arbeitet, aber auch da muss man ganz viel probieren, experimentieren, dass man die richtige Hefemenge für diese 12 Stunden bei ungefähr 5 Grad rausfindet. Da kann man jetzt also keine pauschale Regel aufstellen, nimm so viel Sauerteig und nimm so viel Hefe, damit das passt, sondern es hängt wirklich von den jeweiligen Gegebenheiten ab, wie viel Wasser ist in dem Teig, welche Mehltypen sind da drin, im Zweifel wie viel Sauerteig habe ich im Spiel, wie viel Hefe möchte ich gerne nehmen, etc. pp. Also da gibt es ganz viele verschiedene Einflüsse und die kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Insofern gibt es sicherlich auch irgendwo in den 2000 Rezepten, die ich jetzt über die Jahre entwickelt habe, irgendwo auch Rezepte, die genau diese 12 Stunden und nochmal 12 Stunden als Teigreifezeiten haben. Aber die kann ich jetzt sicherlich nicht aus dem Gedächtnis aufrufen und auch im Blog muss man ein bisschen suchen. Es gibt zwar über Nacht Rezepte, die sind in einzelnen Kategorien erfasst, die kann man schnell finden und dann muss man aber ins Kleingedruckte gucken, was da die Teigruhezeiten tun. Also ist nicht ganz so trivial. Man könnte es natürlich sagen, gut, Lutz, entwickelt doch mal irgendwie 30 Rezepte für genau dieses Zeitraster und gibt das irgendwie raus. Aber das wäre dann genau der gleiche Aufwand für mich und 30 Rezepte, da bin ich mal locker. Naja, 60 Tage mit beschäftigt, bis das alles wirklich eins zu eins passt und geschrieben ist. Also es ist ein ziemlicher Aufwand. Es ist schlauer jetzt für Grit, glaube ich, sich ein Rezept rauszusuchen und wenn es das ist, das sie uns geschrieben hat, dann das zu optimieren auf diese 2x12 Stunden. Ein paar Tipps haben wir gegeben und Grit, wenn du das hörst, kannst du gern auch bei deinen Versuchen immer mal Fotos machen und uns die ab und an schicken. Dann können wir da mal drauf schauen und vielleicht noch mit dir gemeinsam ein bisschen Feintuning machen.
Dann gehen wir weiter zu Christian. Christian schreibt, ich würde mich dafür interessieren, warum bei den meisten Rezepten mit Vorteig dann auch noch in den Hauptteig Hefe kommt. Eigentlich, schreibt er, ist ja im Vorteig schon Hefe, die dann auch im Hauptteig noch arbeitsfähig wäre. Bringt die zweite Hefezugabe mehr Kontrollierbarkeit?
Ich würde es nicht Kontrollierbarkeit nennen, aber mehr Kalkulierbarkeit und vor allem das bessere Ergebnis. Jetzt müssen wir hier wieder kleine Klammer aufmachen, abhängig von der Mehlqualität, Klammer zu. Grundsätzlich könnte ich natürlich auch ausschließlich mit dieser Vorteighefe das Brot lockern, aber es braucht ziemlich lange Zeit. Also nehmen wir an, ich habe einen Vorteig mit 100 Gramm Mehl und 0,1 Gramm Hefe, das steht dann 12 Stunden bei Raumtemperatur, dann ist dieser Vorteig schön blubberig. Ich mische das alles im Hauptteig zusammen, aber ohne extra Hefe zuzugeben. Dann braucht dieser Hauptteig, also locker mal 5, 6, 7 Stunden, bis sich da was getan hat, dass ich das Ganze formen kann und auch in der Stückgare wird das dann nochmal dauern. Und in dieser langen, langen Zeit arbeitet nicht nur die Hefe, das bisschen Hefe, die versucht sich zu vermehren, durch Dehnen und Falten, kann ich dann noch ein bisschen CO2 wieder rausholen und Luftsauerstoff einarbeiten, dann fühlt sich die Hefe getriggert und vermehrt sich besser. Aber sie braucht eben ihre Zeit. Und in dieser Zeit arbeiten auch Enzyme, die das Mehl mitbringt, die auch die Hefen mitbringen. Und diese Enzyme arbeiten an ganz verschiedenen Baustellen. Und eine dieser Baustellen ist der Kleber, also das Glutengerüst im Teig. Und was sie tun, ist, den abzubauen, also den die Strukturen zu spalten und in einen Teig zu verwandeln, der sehr dehnbar ist, sehr nachlassend und immer nachlassender und dehnbarer wird, so dass ich also am Ende ein deutlich verringertes Gashaltevermögen habe. Also auf gut Deutsch gesagt, der Teig geht nicht mehr so gut auf, weil ein Großteil des Gases einfach entweicht aus dem Teiggerüst. Und ich habe dann ein Brot, das theoretisch dann zwar genug Gas entwickelt hat und auch genug Volumen entwickelt hat, aber praktisch gesehen ein Großteil des Gases nicht halten kann und entsprechend gibt es ein relativ flaches Brot mit einer nicht so wunderschönen Porung. Anders als hätte ich im Hauptteig noch Hefe beigemischt, dann wäre die Reifezeit kürzer, der enzymatische Abbau auch verringert und entsprechend stabiler wäre der Teig und größer das Brot. Das sind also Prozesse, die gegeneinander arbeiten. Ich kann den Teig natürlich schön lange reifen lassen, aber habe dann den Abbau dazu. Wenn ich ein sehr kleberstarkes Mehl hätte, dann ginge das deutlich besser. Auch dann findet der Abbau statt, aber dann habe ich am Ende immer noch genügend Klebergerüst da, um ausreichend Gas zu halten, damit das ein vernünftiges Brot wird. Wenn ich jetzt ein deutsches Durchschnittsmehl nehme, dann ist es schwierig, so einen Teig, so einen Hefeteig so lange stehen zu lassen mit diesem bisschen Hefe. Also es ist, ich sehe ihn förmlich vor mir, ich fühle ihn auch in den Händen, wie er sich anfühlt, es ist nicht gut. Es mag manchmal gehen, es kommt ein bisschen auf die Rezeptur an, ob man da auch ein bisschen was für den Kleber noch tut, vielleicht ein bisschen Vitamin C mit beigegeben hat in Form von Acerola-Kirschpulver oder von Orangensaft und dergleichen. Oder ob eben das Mehl passt und ob man ordentlich dehnt und faltet etc., ob der pH-Wert passt. Aber das sind alles so Stellschrauben, die kann man drehen, aber das bessere Ergebnis kommt in aller Regel bei einem Durchschnittsmehl raus, wenn ich im Hauptteig noch Hefe habe. Und da bleiben wir immer so bei 1% maximal, also 10 Gramm Hefe auf 1 Kilo Mehl. Dann schmeckt man die Hefe nicht raus. Das Brot hat einen tollen Geschmack, weil es immer noch ausreichend lange fermentieren konnte. Und es ist eben auch kalkulierbarer, als wenn ich nur mit der Vorteighefe arbeite.
Die Alternative wäre, die gesamte Hefe dann in den Vorteig zu geben, aber dann nehme ich mir die Möglichkeiten, mit verschiedenen Vorteigen zu arbeiten.
Ja, dann ist es ein ziemlich schneller Vorteig. Also selbst im Kühlschrank würde er dann relativ schnell reifen. Und es hätte auch keinen großen Vorteil, außer dass ich den Hauptteig nicht noch mit Hefe impfen muss. Also ich spare mir einmal das Abwiegen der Hefe. Aber ich schränke mich, wie Christina schon sagt, eben auch ein in der Vorteigvielfalt, die ich dann in die Rezepte bauen kann.
Genau, dann kommen wir zu Nikolaus. Der hat eine ähnliche Frage wie Grit, also in die Richtung Zeitmanagement. Er schreibt nämlich, ich bevorzuge bei Brot bzw. Gebäck, das frisch am besten ist, aus Zeitgründen die Übernachtgare. Egal ob Stückgare oder Stockgare über Nacht. Was er aber noch nicht gefunden hat und wo er gerne Tipps hätte, sind eben die Möglichkeiten der Umrechnung von Rezepten mit normaler Gare auf Übernachtgare.
Ja, wie wir bei Grit schon festgestellt haben, das ist nicht ganz so trivial, nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen. Also da einfach eine Regel aufzustellen und zu sagen, so ist es, oder irgendwie einen Online-Rechner zur Verfügung zu stellen, tipp hier mal irgendwas ein und dann kommt am Ende das passende Ergebnis raus. Das ist nicht möglich. Oder einschränkend gesagt, nur möglich, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. Und eine Bedingung wäre zum Beispiel, dass es nur für bestimmte Gebäckarten gelten könnte, die von den Rezepturen immer ähnlich gestrickt sind, oder nur für bestimmte Hefemengen oder Sauerteigmengen. Und da kommen wir schon in die Bredouille. Also grundsätzlich kann man schon sagen, wenn, und da geht es ja jetzt hier drum, glaube ich, eher um die Stückgare, damit das am Morgen nicht so viel Arbeit macht. Wenn es um die Stückgare geht, dann kann man so grob über den Daumen sagen, wenn das Rezept 1% Hefe enthält und ich den Teig beim Formen weitgehend platt mache, dann funktioniert das mit Übernachtstückgare ganz gut bei Broten, also bei 1 Kilo und aufwärts, um mal einen Anhaltspunkt zu haben. Wenn der Kühlschrank 5-6 Grad hat, sobald mehr Hefe im Spiel ist oder der Teig sehr schonend geformt wird, weil er vorher schon sehr viel Gas enthält, dann funktioniert es mit den 12 Stunden nicht mehr, wenn 1% Hefe im Spiel ist, weil er dann einfach zu reif wird über die 12 Stunden. Ein anderer Punkt, ich hatte es schon gesagt, so ab 1 Kilo mag das gelten. Wenn es weniger Teig ist, also wenn ich zum Beispiel Brötchenteiglinge reifen lasse im Kühlschrank, dann passiert in den 12 Stunden mit 1% Hefe nicht unbedingt was, weil die einfach viel schneller durchkühlen. Wenn ich sie dann bei 8 Grad stehen lasse oder bei 9 Grad, dann mag da schon wieder was passieren. Oder wenn ich sie sehr schonend geformt habe, dann geht das auch mit 1%, weil sie so klein sind, kühlen sie schneller durch, werden also anders als das Brot, das ich schonend geformt habe, nicht so schnell reif im Kühlschrank. Und ja, ihr merkt schon, das ist es splittet sich so ein bisschen auf, je nachdem, was ich gerne hätte. Also am einfachsten ist es, erstmal anzufangen, zu schauen, hat das Rezept ungefähr 1% Hefe, nicht viel weniger, aber auch nicht viel mehr. Und dann forme ich das Ganze und packe das Ding in den Kühlschrank und schaue mir am Morgen an, wie es aussieht, backe es ab und sehe dann, oh wunderbar, hat geklappt, oh, das ist eingefallen im Kühlschrank oder es hat sich gar nicht bewegt. Ne? Dann müsste ich entsprechend umsteuern. Wenn es sich gar nicht bewegt hat, dann vor dem Kühlschrank nochmal ein bisschen anreifen lassen. Wenn es eingefallen ist, die Hefemenge reduzieren oder den Kühlschrank noch kälter stellen. Und so geht das weiter. Ne? Von Rezept zu Rezept hangelt man sich dann durch. Bei der Stockgare über Nacht ist es nicht ganz so schlimm, wenn da ein bisschen ja, Überreife im Spiel ist oder nicht ganz so viel passiert, weil ich das dann über die Stückgare noch ausgleichen kann. Aber dann ist natürlich das Vorhaben von Nikolaus ad absurdum geführt, möglichst morgens schnell und frisch was auf dem Tisch stehen zu haben, weil ich ja dann nochmal mit der Stückgare rumhantieren muss. Vor allem, wenn das Ganze im Kühlschrank wenig aufgegangen ist, dauert die Stückgare umso länger. Wenn es zu reif geworden ist im Kühlschrank in der Stockgare, dann fehlt es dann einfach auch am Volumen in der Stückgare und auch das, wenn ich es nochmal richtig schön straff forme, dann das Brötchen oder das Brot, braucht dann wieder Zeit, weil es muss erstmal akklimatisieren, also sich auf eine der Hefe angenehme Temperatur erwärmen und dann fängt es an aufzugehen. Und dieses Erwärmen dauert auch lange, bei Brötchen vielleicht so 1,5 Stunden, bei Broten noch länger. Also es ist alles nicht so prickelnd. Also wenn man schon morgens schnell gebacken haben will, dann sollte man die Stückgare in der Kälte führen und da dann, wie gesagt, ausprobieren von Rezept zu Rezept, was gut passt. Es ist ja auch schon ein Unterschied, ob ich dann den Gärkorb ganz unten im Kühlschrank platziere oder ganz oben oder in der Mitte. Auch das ändert sich schon. Oder wenn Familienmitglieder am späten Abend nochmal in den Kühlschrank gehen und irgendwas rausholen und das 2-3 Mal machen, dann ist die Reife auch schon wieder anders, als wenn der Kühlschrank geschlossen geblieben wäre. Und all das sind so Unwägbarkeiten, die man hier gar nicht festschreiben kann. Und jeder, der da so einen Rechner am Netz finden sollte, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber bestimmt hat es irgendwer publiziert, der sollte das mit großer Vorsicht annehmen und dann trotzdem beobachten. Ne? Also das Risiko ist in allen Fällen genauso hoch, dass es funktioniert oder nicht funktioniert. Ganz gleich, ob ich das irgendwie ausgerechnet bekommen habe oder einfach selbst mal ausprobiert habe.
Alex kämpft mit Weizensauerteigbrot. Er hat uns ein Foto geschickt, ein freigeschobenes Weizensauerteigbrot, wo man sieht, dass der Schnitt sich ein bisschen geöffnet hat, aber im Prinzip verlaufen ist. Also es hat sich nicht dieses gewünschte Ohr gebildet, wie er geschrieben hat. Und er verzweifelt ein wenig daran, denn vorher hat er im Gusseisentopf gebacken und da hat das meistens funktioniert. Insofern ist er eigentlich davon überzeugt, dass er vernünftig einschneiden kann. Und er sagt, das Bedampfen im Ofen macht er eben auch. Er beschwadet mit Stahlkugeln und spritzt da 60 Milliliter Wasser drauf. Und man sieht auch, sagt er, wenn er die Ofentür dann aufmacht, dass eben die Feuchtigkeit oder der Dampf da wieder rauskommt. Aber seit ein paar Monaten freigeschoben auf Backstahl backt, wird das Brot von der äußeren Form nicht mehr so, wie er es gerne hätte. Bei den Roggenbroten, die er einfach wild aufreißen lässt, da ist er zufrieden, das funktioniert. Aber bei dem Weizensauerteigbrot, da will es nicht, wenn es freigeschoben ist.
Ja, mit der Teigausbeute lag Alex schon gar nicht so verkehrt. Noch ein Wort zu den Roggenbroten, das kann man natürlich nicht vergleichen. Ne? Roggenbrote reißen immer schön auf, weil die einfach kein Klebergerüst ausbilden und eher so eine Mürbeteigstruktur haben. Die reißen also immer gut auf, außer man gibt sich sehr viel Mühe, dass sie es nicht tun. Also wenn der Schluss sehr verklebt ist oder extrem viel Oberhitze im Spiel ist, dann kann es schon passieren, dass auch da die Kruste oben zugeht und das Roggenbrot relativ klein bleibt oder am Rand aufreißt, wo es nicht aufreißen soll. Das nur am Rande. Zurück zum Weizen-Sauerteigbrot. Eine TA von 181, die er hier genannt hat, der Alex, ist relativ hoch für ein Durchschnittsmehl. Ich weiß jetzt nicht, was er für Mehl genommen hat, aber
hier hat er geschrieben, hat er 1050er Weizenmehl jetzt gerade gehabt beim letzten Versuch.
Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht die beste Kleberqualität im 1050er. Insofern ist TA 181 schon mutig. Und da kann es natürlich passieren, dass die Oberfläche einfach sehr lange dehnbar bleibt im Ofen und überhaupt nicht aufreißt. Also der Schnitt verläuft einfach und er hat uns auch ein Foto mitgeschickt. Da sieht das genauso aus. Also man sieht da so ein sichelmondförmigen Schnitt in der Oberfläche. Und auch das haben wir schon mehrfach über die letzten Jahre produziert. Das ist also keine Kunst. Das ist ganz häufig der Fall, wenn die Teigausbeute nicht zur Mehlqualität passt. Also hier würde ich mal locker 3-4 Prozentpunkte runtergehen, dass der Teig fester wird. Je fester der Teig, umso schöner der Ausbund. Also umso schöner kommt dann auch das Ohr zum Tragen. Also dieser Grat, der sich da vom Schnitt weg in dem Fall nach links öffnet. Und dann sieht es schön aus. Aber der Nachteil ist natürlich, es bleibt nicht so lange frisch und saftig. Und die Porung leidet auch ein bisschen. Das sind wieder zwei Dinge, die gegeneinander arbeiten. Also je höher die Teigausbeute, also je mehr Wasser im Spiel ist, umso schöner die Porung. Aber umso unschöner der Ausbund. Der Unterschied, den Alex festgestellt hat, zwischen Gusseisentopf und freigeschoben, der ist auch da. Also man kann im Gusseisentopf deutlich höher hydrierte Teige mit schönem Ausbund erreichen als freigeschoben, weil, ist meine These zumindest, ist noch nicht experimentell überprüft, da die Oberhitze ziemlich schnell angreift an den Teig, an die Teigoberfläche, weil der Deckel ja auch kochend heiß ist und ein paar Zentimeter nur weg ist von der Brotoberfläche und die sehr schnell verfestigt und dann kann der Schnitt schön aufgehen. Bei einem Haushaltsofen, wo das Brot so in dieser großen Kammer drin liegt, braucht es relativ lange, bis die Oberfläche fest wird und in der Zeit kann das Brot erstmal zur Seite wandern und irgendwann zieht es nach oben. Das sehen wir hier auch an dem Bild schön, das sieht so ein bisschen UFO-förmig aus unten, also hat so eine Suppentellerform unten der Boden, dann relativ spitze Seiten im Querschnitt gesehen und dann eine schöne Wölbung. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Oberhitze nicht gepasst hat oder eben die Hydratation, also die Teigausbeute letzten Endes, zu hoch war für das Ofenregime und für das Mehl. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Wir haben eine halbe Stunde über eure Fragen und Antworten. Nee, über eure Fragen. Die Antworten haben wir selber gestellt. Also wir haben eine halbe Stunde über eure Fragen diskutiert, sie hoffentlich zufriedenstellend beantwortet. Wenn nicht, dann fragt gern nochmal nach per E-Mail. Und wir haben noch Vorrat für eine neue Folge. Die kommt dann in 4 Wochen zu euch. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.